Jesus glauben, denn der Heilige Geist lebt in ihnen. Seit wir uns bekehren haben, haben wir diese Energietank in uns. Das zweite Kapitel beginnt Paulus nun mit einem Rückblick, wie es um die Epheser und eigentlich um alle Christen stand, bevor sie Jesus kennenlernten. Er sagt es ganz klar, geradeaus: Ihr wart tot durch eure Übertretung und Sünde. Epheser 2,1. Alle Menschen sind von Natur aus getrennt von Gott. Also in einem gewissen Sinn beziehungstot. Denn nur wer nach Gott fragt, ist auch mit ihm verbunden. Sünde trennt grundsätzlich. Rein physisch lebten wir oder sie natürlich. Aber in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott waren wir tot. Aber dann schreibt Paulus: Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Epheser 2, 4-7. Gott erweckte uns aus dem geistlichen Tod, aus dem Leben ohne ihn, zu einem Leben mit ihm. Und das ist erst richtig das wahre Leben. Wir sind nun versöhnt mit ihm, unserem Schöpfer. Und wir haben seine Gemeinschaft. Wir haben ein Leben hier auf Erden, das niemals aufhört. Also hier auf Erden hört es schon auf, aber in Ewigkeit nicht. Und das Leben, das Gott uns schenkt, ist viel, viel mehr als einfach nur Überleben. Wir dürfen uns setzen an seinen reich gedeckten Tisch. Er füllt unseren Becher übervoll, so dass er auch noch für andere reicht. Die Kraft, die das bewirkt, ist der Heilige Geist, der, wie gesagt, seit unserer Bekehrung in uns wohnt. Dieser wunderbare Heilige Geist möchte in und durch uns Veränderungen in diese Welt bringen. Jesus ist der Herr des ganzen Kosmos. Er zeigt sich der Welt durch seine Gemeinde. Sie ist sein Leib, sein Körper. An und in seiner Gemeinde wirkt Gott mit dieser belebenden, verändernden Kraft. Was Gott im Leben einer einzelnen Person nicht schafft, das schafft er mit vielen Leben zusammen. Er macht durch seine Gemeinde, seinen Leib, sein liebevolles Wesen sichtbar. Das ist auf jeden Fall sein Ziel. Paulus spricht davon, dass die Gemeinde nicht nur sein Leib ist, sondern auch seinen Tempel. Das ist in den Versen 20 bis 22. Dazu später mehr. Zuerst lese ich die Verse 13 bis 19 aus Kapitel 2 im Epheserbrief. Und ich habe es in die zweite Person Einzahl umgeschrieben, in der Hoffnung, dass es so noch uns persönlicher trifft und anspricht. Dort steht nämlich gewaltige Sachen. Doch jetzt ist alles neu. Obwohl du einst fern und weit von Gott entfernt warst, bist du ihm jetzt durch das heilige Blut Jesu auf wunderbare Weise nahegebracht worden. Du bist tatsächlich mit Christus vereint worden. Dein versöhnender Friede ist Jesus. Gott hat Jude und Nichtjude in Christus eins gemacht. Indem Christus als dein stellvertretendes Opfer starb, hat er jede Mauer der Vorurteile niedergerissen, die uns trennte und hat uns durch unsere Vereinigung mit Christus gleichgemacht. Stimmt jetzt das da überein? Ich kann das gar nicht lassen. Nein, jetzt. Ethnische Trennung ist durch die Kreuzigung seines kostbaren Leibes am Kreuz aufgelöst worden. Jesus hat das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch ihn leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude. Er hat zwischen uns Frieden gestiftet. In seiner Gemeinde sind wir vereint. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Denn der Messias ist gekommen, um euch, die ihr fern wart, und denen, die nahe waren, diese wunderbare Botschaft des Friedens zu verkündigen. Und nun, da wir mit Christus vereint sind, haben wir alle gleichberechtigten und direkten Zugang, um vor den Vater zu treten. Du bist also kein Fremder oder ein Gast, sondern du bist sein Kind mit allen Rechten der Familienglieder des Hauses Gottes. Dies ist nach der Passion Translation. Ich finde das so gut. Durch Christus sind wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude oder der andere als Nicht-Jude. Wir sind alle vereint bei ihm. Wir sind auch nicht länger getrennt als Schweizer oder Ausländer, als Weiße oder Schwarze. Ethne und Herkunft spielt vor Gott gar keine Rolle. Genauso wenig wie Ausbildung und Fähigkeit oder Erfolg. Was vor Gott zählt, ist alleine, dass wir Jesus als unseren Retter angenommen haben und als Folge davon in sein Bild uns verwandeln lassen. Wie gesagt, braucht Paulus in diesem Kapitel ein weiterer Vergleich, nämlich dass die Gemeinde selbst der Tempel Gottes ist. Im Alten Testament, also noch vor Jesu Kommen, war es so, dass der Tempel der Ort war, an dem Gott seinem Volk begegnete. Gott wohnte quasi im Tempel. Natürlich nicht so, wie Menschen in einem Haus wohnen. Jeder, der ihn suchte, ging in den Tempel. Der Tempel war ein Begegnungsort. Aber wie gesagt, Gott wohnte nicht in dem Tempel, wie wir Menschen in einem Haus wohnen. Gott ist überall, so sagte ja schon der Erbauer des ersten Tempels, der König Salomo. Siehe, der Himmel und alle Himmel können dich, Gott, nicht fassen. Wie sollte es dann das Haus, das ich gebaut habe, 1. König 8, 27. Nichtsdestotrotz, wenn Menschen in den Tempel kamen und Gott suchten, dann war er natürlich da. Er begegnete den Menschen ganz speziell in Gottesdiensten oder auch im Darbringen von Opfern. Entsprechend kann man sagen, ein Zweck der Gemeinde ist, als Tempel ist, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Und die Gegenwart Gottes soll sich in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten offenbaren. Das ist mein stetiges Gebet für unsere Gottesdienste, dass Menschen hier, wir alle hier, Gott begegnen, uns neu von ihm beflügeln lassen, dass das auf unseren Alltag überschwappt. Unsere Gottesdienste sollen nicht nur einfach irgendwie Unterhaltung der Frommen sein oder das Kopfwissen füllen, sondern wir wollen Jesus begegnen. Wir wollen ihn sehen. Zwischen dem damaligen Tempel und der Gemeinde als Tempel heute gibt es natürlich viele gravierende Unterschiede. Ich möchte nur einen herauspicken. Damals waren auch die Nicht-Israeliten eingeladen, an den Gott Israels zu glauben. Doch in den Tempel durften sie nur in den sogenannten Vorhof der Heiden. Der Zugang zum eigentlichen Tempel war ihnen nicht erlaubt. Hier beim Vorhof war es Stopp. Sie durften nur bis in den Vorhof der Heiden. Der Tempel war in so verschiedene Bereiche aufgeteilt, je nach Status. Und Jesus hat jetzt alle diese Unterscheidungen aufgehoben. Wir dürfen alle, egal mit was für einem Background, genau gleich vor Gott kommen. In den Evangelien wird uns berichtet, dass der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste mit dem Normalen trennte, und der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr unter ganz speziellen Vorbedingungen in dieses Allerheiligste hineingehen. Und dieser trennende Vorhang, heißt es in den Evangelien, ist von oben bis unten in zwei Stücke geteilt. Ich finde, klarer kann es Gott eigentlich nicht ausdrücken, dass der Weg offen ist, dass nun jeder zu ihm kommen kann. Darum kann Paulus jetzt schreiben, Das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Epheser 2,13. Oder auch wie der Schreiber des Hebräerbriefes ausdrückt: Nun dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes heiligen Thron, vor Gottes Thron kommen. Dort werden wir Gottes Barmherzigkeit und Gnade erfahren. Hebräer 4,16. Wir, die wir keine Israeliten sind, dürfen genauso nahe kommen zu Gott wie damals der hohe Priester, weil wir auf den Opfertod von Jesus vertrauen. Wer an Jesus glaubt, der ist fest mit ihm verbunden und sein Geist, wie schon gesagt, wohnt in uns. Näher kann Gott uns gar nicht mehr kommen und wir ihm auch nicht mehr. Er ist in uns. Aber wir können uns immer mehr nach dem ausstrecken und immer mehr Raum geben. Durch dieses ganze Szenario hat Gott eindeutig klar gemacht, wie nahe, dass er möchte, dass wir ihm sind und er uns. Wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns erfüllen möchte und uns unsere Leben beflügeln möchte. Im Vers 21 lesen wir: Die Gemeinde wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn, Jesus, sind die Bauteile voneinander untereinander fest verbunden und wachsen zu einem heiligen Tempel des Herrn heran. Da spricht doch davon, dass der Tempel eigentlich noch nicht fertig ist. Der ist under construction, er wächst. Der Bau des Tempels ist noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht ein fertiges Ding. Er wird geformt, gebaut und wächst durch jeden Einzelnen von uns. Im anschließenden Vers 22 heißt es nämlich: Jetzt benutzt Gott euch und fügt euch Stein für Stein ein, mit Christus Jesus als dem Eckstein, der alle Teile zusammenhält. Wir sehen, wie es Gott, wie es Gestalt annimmt, ein heiliger Tempel von Gott gebaut, in den wir alle hineingebaut werden. Ein Tempel, in dem Gott ganz zu Hause ist. Das ist nach der Message. Dabei, wie schon gesagt, Gott wohnt nicht im Tempel in diesem Sinn. Aber er möchte den Tempel aufbauen, er möchte, dass hier in seinem Tempel seine Gegenwart spürbar ist. Mit diesen Bildern vom Leib und vom Tempel macht Gott unmissverständlich klar, dass es niemals sein Ziel war, dass Christen ein Solo-Christentum leben, losgelöst von anderen Christen, nur quasi der universellen Gemeinde angehörend. Die Gemeinde Jesu ist etwas Handfestes, etwas Greifbares, etwas Sichtbares, ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichsten Menschen, die alle eins geworden sind und sich einander verpflichtet haben und gemeinsam den sichtbaren Leib, den Tempel Gottes hier auf Erden bilden möchten. Auch der Apostel Petrus schreibt, dass wir Steine sind, die in ein geistliches Haus eingefügt und zu einem solchen aufgebaut werden sollen. Ich lese aus 1. Petrus 2,5 aus der NGÜ. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ja, manchmal kann es schon auch ein Opfer kosten, uns freudig einfügen zu lassen. Ich finde den Ausdruck von lebendigen Steinen sehr interessant. Gibt es etwas Toteres als Steine? Aber hier werden wir als lebendige Steine betitelt. Gott nimmt quasi mausetotes Material, tot in Übertretungen und Sünden, und gibt ihm Leben. Und diese lebendigen, wiedergeborenen Steine werden zum Bau seines heiligen Tempels verwendet. Das Bild von Steinen ist auch sehr aussagekräftig, weil ein einzelner Stein bewirkt eigentlich nicht viel. Das ist einfach ein Stein. Aber viele Steine zusammen, die bauen etwas. Eben zum Beispiel einen Tempel, in dem Gott wirken kann, ein Haus, in dem Menschen Gott begegnen können, sich bergen und bestenfalls auch zu lebendigen Steinen werden. Wir werden aufgefordert, uns in das Haus einfügen zu lassen. Dabei ist die Position eigentlich völlig irrelevant. Es kommt auf das Fundament drauf an. Man kann nicht sagen, dass der Stein in der zweiten Reihe wesentlicher ist als der in der letzten, oder? Alle Steine sind genau gleich wichtig, weil alle Steine zusammen bauen etwas. Was würde es machen mit der Stabilität oder Funktionalität der Mauer, wenn da einfach irgendwo ein paar Steine fehlen? Genau gleich beim Bild vom Leib, da betont Paulus ja auch, dass alle Glieder gleich wichtig sind. Alle Glieder ihren Teil einnehmen sollen. Keiner wichtiger als der andere. Alle zusammenwirken zusammen zum Wohl des Leibes. Nur wir Menschen haben da manchmal ein bisschen Mühe, uns das wirklich zu verinnerlichen. Wir denken oft, unsere Meinung sei schon noch ein bisschen richtiger oder wichtiger als die des anderen. Stimmt's oder habe ich recht? Wir sind ja so überzeugt immer von unserer eigenen Meinung. Aber das ist gar nicht unbedingt so. Und es geht ja gar nicht um Recht oder Nichtrecht. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird in unserem Zusammensein. Gott hat jeden Einzelnen von uns befähigt und mit Gaben ausgerüstet, ein Glied oder ein Stein zu sein, der ihn verherrlicht im Ganzen drin. Gemeinsam bauen wir sein Tempel. Gemeinsam bauen wir das Haus Gottes in Ergänzung und Wertschätzung zueinander. Die beiden Bilder, die für die Gemeinde hier benutzt werden, Tempel und Leib, in denen macht Gott eindeutig klar, dass er möchte, dass die Gemeinde aus Menschen besteht, die zusammen, abhängig voneinander, einander ergänzend, verbindlich, eng verbunden, gemeinsam sein Leib sichtbar machen. Das geht nur in einer Lokalkirche. Die Universalkirche schafft das nicht. Ein losgelöster Steinhaufen, ein paar Steine da und ein paar Steine dort, sind kein Tempel. Genauso wenig wie ein paar Füße oder ein paar Beine irgendwo ein Leib bilden. Ich vergleiche das auch gern mit einem Puzzle. Auch wenn nur ein Puzzlestein fehlt, ist das Bild nicht komplett. Und die anderen Teile können sich so fest anstrengen, wie sie wollen. Sie können diesen Part nicht übernehmen. Und das Einzelne ist realistisch gesehen auch ganz schön im Schilf und macht nicht das schöne Bild von Jesus. Klar ist, bei all dem Schönen und Bereichernden am gemeinsamen Unterwegssein ist es auch herausfordernd, sich eng miteinander zu finden, zu binden. Der eine passt mir vielleicht nicht. Seine Meinung ist vielleicht nicht genau identisch mit meiner. Es gibt Reibung. Aber genau daran wachsen wir. So heißt es schon in Sprüche 27,17. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Ein Einsiedler, dem fällt es leicht, die ganze Welt zu lieben, oder? Schwierig wird es, wenn wir Menschen aufeinandertreffen, wenn wir eben andere Meinungen haben, wenn wir andere Gewichtigkeiten haben. Dann wird es schwierig, einander höher zu schätzen, einander stehen zu lassen. Aber freuen wir doch an der Andersartigkeit des anderen, an der Andersartigkeit innerhalb der Gemeinde und auch der verschiedenen Gemeinden. Das ist doch bereichernd. Gott hat uns so geschaffen. Wenn alle gleich wären, das wäre ja so langweilig. Die Andersartigkeit ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Aber nur, solange wir sie als Bereicherung sehen. Wenn wir immer meinen, wir müssen den anderen von unserer Meinung überzeugen, dann wird es eher schwieriger. Gott mag Diversität. Sonst hätte er nicht zig Millionen verschiedene Pflanzen, Tiere und Menschen geschaffen. Ich habe mal gelesen, ich glaube, es gibt nur schon 300 verschiedene Unterarten von Schildkröten. Ich meine, hey, zwei wären ja schon gut, oder? Aber 300! Gott liebt die Diversität! Weil sie auch eine Bereicherung ist und weil sie Wertschätzung und Ergänzung fördert. Er möchte, dass wir verschieden sind. Er möchte, dass jeder ein Original ist und bleibt. Und er möchte, dass wir einander in diesem wertschätzen und eins sind, auch wenn wir völlig anders ticken. Aber dort hat er genau den Segen verheißen. In der Einheit, im Zusammen seinen Leib bauen, im Zusammenstehen und ihn groß machen, wo es nicht mehr um meine Meinung und meine Ansicht geht, sondern alleine um seine Ehre, dass er groß rauskommt. Ich denke, wir haben da schon, also ich habe da auch noch viel zu lernen. Aber wir wollen das lernen und wir wollen da immer wieder sagen, Herr, ich möchte mich schleifen lassen, auch durch meinen Bruder und meine Schwester. Geistlicher Wachstum und geistliche Reife beweist sich ja gerade auch darin, dass wir nicht einfach weglaufen, wenn es uns etwas nicht mehr passt, sondern uns zusammenraufen. Und zusammenstehen und vorwärts gehen gemeinsam, damit wir seinen Leib bauen. Dieser Text sagt uns, wir sind versöhnt mit Gott, vereint mit Gott und wir sind vereint miteinander. Und genau das feiern wir, wenn wir nun zum Abendmahl kommen. Gott schaut auf das Verbindende. Gott sieht den Jesus in dir. Sehen wir auch den Jesus im Anderen. Letztens hat Norbi einen lustigen Gruß geschrieben am Jörg. Der Jesus in mir grüßt den Jesus in dir. Cool. So soll es sein. Wir sollen Jesus im Anderen sehen. Da gibt es vielleicht noch manche Ecken und Kanten, die abgeschliffen werden müssen. So what? Gott ist noch nicht fertig mit uns. Wir sind auch noch unter Construction, oder? Wenn wir das Abendmahl nehmen, feiern wir, dass wir mit Gott vereint sind, versöhnt mit ihm. Wir feiern, dass wir miteinander versöhnt sind. Und wir feiern, dass wir voller Zuversicht vor den Gottesthron kommen können. Dass wir dort Erbarmen und Hilfe finden in der Zeit, in der wir es nötig haben. Wir feiern, was Jesus für uns gemacht hat. Wir erinnern uns. Er hat gesagt, ruft euch in Erinnerung. Wenn dir das etwas bedeutet, dann bist du nachher herzlich eingeladen, wenn während wir Lieder noch wieder singen und Gott anbeten, zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Überleg dir, was es für dich persönlich bedeutet. Wenn dir das nichts bedeutet, dann komm Lieder nicht, weil dann bringt es auch nichts. Im Gegenteil. Ich möchte schließen mit einem ganz eindrücklichen Bild, das Lucia letzte Woche weitergegeben hat. Das hat mich sehr berührt. Es sind mir fast die Tränen gekommen, weil Gott ist einfach so gewaltig. Sie hat gesagt, sie sah ein Bild, sie sah Menschen, die voller Asche waren. Die Asche symbolisierten die Verletzungen, das Unverständnis und auch die Unvergebung. Und als die Menschen dann einander vergaben und aufeinander zugegangen sind, wurde es ganz hell. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es wirklich hier in unserem CCP auch noch Beziehungen, die bereinigt werden müssen, die geheilt werden müssen und Menschen aufeinander zugehen müssen, damit es hell und heller wird. Lassen wir Gott zu unserem Herzen sprechen, auch während dem Abendmahl. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich mit jemandem versöhnst. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du einen ersten Schritt auf jemanden zumachst. Wollen wir das? Weil wir wollen, dass es hell wird hier. Wir wollen, dass Jesu Licht hier und über diese Gemeinde hinaus strahlt. Vielleicht ist es auch übergemeindlich. Vielleicht hast du auch irgendeine Kirche oder Gemeinde verurteilt. Zum Beispiel die katholische Kirche, kommen wir jetzt ganz spontan. Wir dürfen das nicht. Das sind unsere Brüder und Schwestern, jeder, der Jesus angenommen hat, den sollen wir mit Wertschätzung begegnen, egal zu welcher Kirche er gehört. Ganz egal. Es geht um den Christus im Anderen. Um das geht es. Um die Einheit. Und Jesus vereint uns. Nehmen wir das Abendmahl auch als, ich sage es immer wieder, als Medizin, als Heilmittel für unsere Seele, dort, wo wir verletzt sind, für unseren Körper, dort, wo unser Körper verletzt wurde, durch Krankheit verletzt wurde oder was auch immer. Jesus hat sein Blut gegeben, damit wir heil sein können, nach Leib, Seele und Geist. Und heute Morgen im Gebet oben kam mir auch das Bild nochmal von der Schlange. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, in der Wüste, da war auch mal eine Krankheit oder irgendwie sowas ausgebrochen. Ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Jürg, musst du nicht so machen, ich weiß es jetzt halt nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall so, Mose musste eine Schlange machen und dann eine Schlange und erhöhen. Und jeder, der auf diese Schlange blickte, wurde geheilt. Und das war ein Sinnbild für Jesu, dass er ja dann mal gemartert wird am Pfahl. Und heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann blicken wir auf zu diesem gekreuzigten Jesus und danken ihm, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass wir versöhnt sind mit ihm und mit unseren Schwestern und Brüdern und dass er uns heil macht. Nicht die Schlange hat da geheilt, sondern der Glaube. Der Glaube nur im Blick auf zu dieser Schlange. Und so wollen wir heute auf Jesus schauen. Sein Blut heilt tatsächlich. Es ist noch nicht nur ein Symbol, es ist Tatsache wahr, dass sein Blut heilt. Ich möchte noch beten und dann übergebe ich den Gottesdienst wieder Vanessa. Du hast das übrigens super gemacht, super, wirklich. Cool, so cool. Jesus, ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir als Familie unterwegs dürfen sein. Ich danke dir, dass du uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hast, dass du uns miteinander versöhnt hast, dass wir jetzt auf das Fundament dürfen aufbauen. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, die Steine sind in deinem Leib oder Glieder an deinem Leib und dass wir zusammen dein Leib bauen. Danke für jede Begabung, für jede Berufung, die da innen ist. Ich bitte dich für uns alle, dass wir noch mehr in die Berufung hineinkommen, die du uns gegeben hast. Dass jeden Einzelnen noch mehr seine Gaben freisetzen kann, zur Ehre von deinem Namen. Danke auch für die anderen Gemeinden hier in dem Tal. Danke für jeden Gottesdienst, der dich verherrlicht. Für jeden Mensch, der dir nachfolgt, dich liebt. Herr, mach uns alle mehr eins. Weil du hast in der Einheit einen gewaltigen Segen verheißen. Herr, wir danken dir auch für das Brot und den Leib nochmal. Wir danken dir und ich bete nochmal, Herr, dass du das jetzt einfach bestückst mit einer Heiligsalbung. Herr, dass du uns jedem hilfst, im Glauben das zu nehmen, als Heilmittel. Ich danke dir, dass du heute Morgen mit einer Heilungskraft da bist, weil du bist der Gleiche wie eh und je. Und kein Mensch hast du ungeheilt wieder heimgeschickt und gesagt, das ist jetzt halt einfach dein Joch, das du tragen musst. Nein, du hast aller unser Joch getragen. Du hast allen unseren Schaden gut gemacht, Jesus. Ich danke dir dafür. Und wir machen uns jetzt heute Morgen noch einmal mehr eins für die Lucia. Jesus, wir wollen einfach deinen Sieg sehen über ihrem Leben. Herr, wir wollen sehen, wie du dir da ein Zeichen setzt. Eine komplette Heilung und Wiederherstellung. Jesus, wir danken dir, dass du wunderbar gute Gedanken über ihrem Leben hast. Und dass du jetzt einfach wirken tust, wenn sie das Abendmahl nimmt, Herr, dass es wie ein göttlicher Strom durch ihren Körper durchfließt und der Tumor einfach verschwindet im Namen von Jesus. Der soll sich pulverisieren und weggehen. Herr, wir rühmen deinen Sieg über ihre. Du hast gesagt, wir können beten und du wirst Wunder tun. Das hast du versprochen, das ist doch nicht unsere Idee, das ist deine Idee. Wir danken dir, dass du dran bist. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns allen dran bist. uns alle willst du mehr und mehr dein Bild verändern. Und wenn da Beziehungen sind, die noch geklärt werden müssen, dann bitte ich dich auch da um Gnade, dass du einfach hilfst, dass Menschen fröhlich aufeinander zugehen können und dann umarmen und den Christus im anderen sehen. Herr, ich preise dich und ich lobe dich. Du bist einfach ein genial guter Gott. Herr, alle Ehre sei dir. Amen.